Der Predigtext steht in Psalm 118, die Verse 22 bis 26. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das gewirkt, und es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns frohlocken und seiner uns freuen. Ach Herr, hilf doch. Ach Herr, lass wohl gelingen. Gesegnet sei, wer da kommt, im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause des Herrn her. Der Herr ist Gott, er leuchte uns. Liebe Gemeinde, das Thema der Predigt lautet die Freude am Leben. Die Freude am Leben ist keine Selbstverständlichkeit. Jedenfalls heute nicht mehr. Wir sind hineingezogen in eine weltweite Verantwortung. Wir sind Bildern ausgesetzt, die uns namenloses Leid von Menschen, Volksgruppen und ganzen Völkern vor Augen halten. Wie soll da Freude am Leben aufkommen? Und selbst wenn wir uns auf die Verhältnisse in unserem Land beschränken würden, hätten wir Mühe mit der Freude am Leben. Und das betrifft heute nicht mehr nur die Christen, denen scheinbar und angeblich die Freude am Leben so verdorben wird. Es betrifft offensichtlich alle. Gewiss, wir haben Freude an manchen Dingen. Beispielsweise an Dingen, die wir uns kaufen können und denen wir sagen, dass wir sie uns leisten können. Vielleicht auch an einer Reise, vielleicht auch an manch einer Arbeit haben wir Freude, gewiss auch an manchen Menschen, zu manchen Zeiten haben wir Freude. Aber Freude am Leben, einfach so, da ist zu viel, das uns schmerzt. Am schlimmsten ist vielleicht die Kenntnis von den lebenzerstörenden Vorgängen gegenüber der Natur und der Lebensgrundlage überhaupt. Wir fühlen uns ohnmächtig, das zu ändern, und fühlen uns gleichzeitig schuldig und mitbeteiligt. Nun ist auch die Bibel offensichtlich kein Buch der Lebensfreude. Sie berichtet in ihrer Sprache und aus ihrer Zeit vom Weg des Menschen. Unter dem Fluch musste der Mensch das Paradies verlassen und sich einem feindlichen, mühsamen und schmerzhaften Leben stellen, an dessen Ende der Tod steht. In schlichter Selbstverständlichkeit erzählt die Bibel vom verlorenen Menschen und seinem Verhalten. Da sind auch die großen und frommen Männer der Bibel nicht ausgenommen. Die Bibel erzählt vom Kampf ums Überleben, von Volk gegen Volk, von Kriegen, Grausamkeit und Tod. Wo bleibt da die Lebensfreude? Sie erzählt aber auch von der Gegenwart Gottes unter den Menschen, von seinem Suchen nach dem Menschen. Von seinem Suchen nach einem Weg, der den Menschen Erlösung bringen soll. Und das ist Grund zur Freude. Die Menschen der Bibel tanzen sich nicht durchs Leben in übersprudelnder Lebensfreude, sondern sie begegnen der Wahrheit. Nämlich der Tatsache, dass sie verloren sind, und der Wahrheit, dass Gott sie erlösen wird. Wir begegnen in der Bibel recht häufig der Aufforderung, sich zu freuen. Und so auch in unserem Text. Wenn man aber dazu aufgefordert werden muss, sich zu freuen, dann ist das immer so ein Zeichen dafür, dass man sich eben wieder einmal freuen soll, vielleicht sogar freuen muss oder müsste. Und dass es von selbst, so von der Natur her, einfach nicht vorhanden ist. Sonst müsste man ja nicht dazu aufgefordert werden. Mangelnde Lebensfreude soll uns also eigentlich nicht überraschen. Dass sie nicht vorhanden ist, so scheint es, das ist natürlich. Und wo sie entsteht, so scheint es, ist das ein Wunder. Aber die Aufforderung zur Freude allein genügt offensichtlich nicht. Man kann sich nicht wie Münchhausen am Schopf selbst aus dem Sumpf ziehen, indem man sich dauernd einredet, freue dich, o Christenheit. So einfach geht es nicht. Die Aufforderung, uns am Leben zu freuen, bedarf einer Begründung, welche die Seele glauben kann. Eine Seele, die die Wahrheit sucht. Denn die erlösende Freude am Leben kommt nicht durch Unwahrheit und Selbstbetrug. Und nun ist es offensichtlich, dass der Mensch das sucht. Er lässt sich noch so gerne betrügen und täuschen, wenn und solange er sich davon einen Vorteil verspricht. Aber vielleicht bricht die Freude am Leben darum immer wieder ein, wenn und wo und weil sie nicht auf Wahrheit beruht. Als eine Generation, die, ob sie will oder nicht, sich mit einer weltweiten Wirklichkeit in Wort und Bild ständig auseinandersetzen muss, wird dieser Betrug immer schwerer und darum wohl auch der Mangel an Lebensfreude immer größer. Was ist die Wahrheit, an der die Seele Freude am Leben gewinnen kann? Es ist die Wirklichkeit Gottes im Leben. Zunächst einmal die Wirklichkeit Gottes im Leben, nicht gleich in unserem Leben. Die Wirklichkeit Gottes im Leben ist größer als unser Leben, aber unser Leben ist davon aufgenommen. Und die Bibel erzählt, dass diese Wirklichkeit Gottes für uns ist. Wie sehr auch die Natur des Menschen gegen ihn, den Menschen, sein mag. Die große Angst des christlichen Menschen so scheint es mir, ist die, dass Gott gegen ihn sein könnte. Das wohnt offensichtlich tief in unserer Natur. Ein Gott, der gegen uns sein könnte. Diese Angst begründet die Religion. Was unternehmen Menschen nicht alles in allen Religionen, einschließlich unserer christlichen? Um diese Angst, dass Gott gegen uns sein könnte, zu überwinden und ihn freundlich zu stimmen. Der Mensch hat Angst, zum Schluss allein zu bleiben und nur ganz allein für sich sein zu können, während alle Welt und Gott gegen ihn ist. Dies aber ist die Umkehrung der Wahrheit. Es ist die Natur des Menschen, die zu seinem größten Feind geworden ist. Und es ist das Wesen Gottes, dass er ganz für uns ist. Für die Freude am Leben bedeutet dies, dass die Menschennatur dafür nicht der tragende Grund sein kann. Unsere Natur, sie mag eine frohe Natur sein oder vielleicht eine leicht depressive Natur, unsere Menschennatur kann nicht der tragende Grund für die Freude am Leben sein. Dagegen spricht die ganze Geschichte der Menschheit. Die Natur des Menschen ist in der Lage, ihn so zu verraten, dass er die Freude am Leben verliert. Man könnte sagen, zum Glück meist nur vorübergehend, denn der Mensch ist unermüdlich im Finden nach einem Trost, im Suchen nach einem Trost und auch immer wieder für eine Weile erfolgreich darin. Er findet etwas, was ihn tröstet, auch wenn es nur ein Ersatz ist. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott aber ruft den Menschen über seine Natur hinaus in ein Erleben, das die Bibel Erlösung nennt. Oder auch anders ausgedrückt, neue Schöpfung oder in der Sprache der Lutherbibel eine neue Kreatur. Dieses Handeln Gottes in der Geschichte, auch in der Geschichte unseres Lebens, aber löst den Menschen nicht von seiner Natur. Der Mensch mag in seiner Natur erlöst werden, er kann aber niemals, solange er Mensch ist, von seiner Natur gelöst werden. Im Gegenteil. Es ist das Handeln Gottes, das den Menschen auf seine eigene Natur zurückverweist. Das Handeln Gottes, das eingeht in die Natur des Menschen. Und wenn sie dort hinein ihren Weg nicht findet, kann Erlösung nicht geschehen. Gott sucht, dort einzugehen, wo der Mensch am tiefsten gegen sich selbst ist, in seine Natur. Und dort und von dort her mag es beginnen, dass der Mensch das Leben mit anderen, neuen Augen zu sehen beginnt. Und davon zeugt unser Psalm. stellenweise mit einer geradezu ergreifenden Naivität. Ich will Ihnen aus dem nicht gelesenen Abschnitt ein paar Sätze vorlesen. Der Herr ist für mich unter meinen Helfern. Ich werde meine Lust sehen an meinen Hassern. Es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen, als sich auf Menschen zu verlassen. Umringen mich alle Völker. In Kraft des Herrn vertilge ich sie. Umringen sie mich wie Bienen, wie Feuer die Dornen. In Kraft des Herrn vertilge ich sie. Da ist wenig von christlicher Toleranz zu finden. Man stieß mich um, dass ich fallen sollte, aber der Herr hat mir geholfen. Meine Stärke und mein Loblied ist der Herr. Und er ward mein Heil. Manche werden erschrecken, ob so viel Ich-Bezogenheit. Wie kann ein Mensch sich vorstellen, dass er alle Völker vertilgt? Er vertilgen sie ihn, was die Geschichte beschreibt. Aber hier hat ein Mensch begonnen, das Leben mit anderen Augen zu sehen. Die Freude entsteht am Staunen über Gottes Handeln. Gottes Handeln gegen die Logik des Menschen. Gottes Handeln, das dem Menschen nicht verfügbar ist. Aber das er mit staunenden Augen entdeckt. An und in sich selbst. Von hierher stammt der Satz, den Jesus auf sich selbst bezogen hat, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Der Gott, der den Menschen in seiner Verlorenheit sucht, überrascht ihn immer wieder, indem er sich gegen die Logik des Menschen entscheidet und über seine Erwartungen hinwegsetzt, um ihm nahe zu kommen und seine Gottes Andersartigkeit zu bezeugen. Und so erzählt dieser Mann, dass, was er erlebt, ein Wunder vor seinen Augen sei. Und dann kommt dieser entscheidende Satz. Dies ist der Tag des Herrn. Oder wie die Zürcher Bibel es übersetzt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Gemäß unserem traditionellen Verständnis deuten wir das auf den Sonntag. Wir nennen ihn den Tag des Herrn und das nicht ohne Grund. Ohne Zweifel leben wir vom Sonntag und nicht von den übrigen 6 Tagen, wie immer unsere Logik und Buchhaltung aussehen mag. Wenn wir den Sonntag verlieren, verlieren wir alles. Dann verlieren wir die Schöpfung und wir verlieren unser Leben und wir verlieren die Freude am Leben. Es gibt im Christentum eine so eigenartige Zwiespältigkeit. Dieser berühmt-berüchtigte Ausdruck vom Sonntagschristen und vom Alltagschristen. Und ich glaube, dass die Christen sich nicht schlimmer betrügen können, indem sie dieses Bild nachplappern. Es gibt keine Sonntagschristen und Alltagschristen. Wir sind das, was wir sind, egal, was wir behaupten zu sein. Aber der Sonntag, der Tag des Herrn, ist unsere einzige Chance für unser Leben und für die Freude am Leben. Warum? Die Freude am Leben ist begründet in einer Freude an Gott. Und am Sonntag, diesem berühmten Ruhetag Gottes, hat Gott seine Schöpfung verlassen. Hat die Natur verlassen. Hat den Menschen verlassen. Am sechsten Tag der Woche hat Gott den Menschen erschaffen. Und alles war sehr gut. Und dann hat Gott den Menschen verlassen und sich selbst einen Ruhetag erschaffen. In unserer Sprache am Sonntag hat Gott für sich selbst gesorgt. Am Sonntag ist Gott ganz für sich selber da, an diesem siebten Tag der Woche. Und in diesen Tag hinein ruft Gott den Menschen. Und wehe, wenn der Mensch mit seiner Natur diesen Tag zerstört. Kommen Sie mir jetzt nicht mit Sonntagsarbeitsverbot und dergleichen. Wir können diesen Tag zerstören, auch wenn wir keinen Finger rühren. Ja, im Gegenteil. Das Wochenende wird immer mehr zum Problem. Dort, wo wir dann beieinander sind, ungeschützt von unserer Arbeit. So muss man es manchmal sagen. Dort, wo wir einander begegnen als die, die wir sind, und nichts mehr zwischen uns ist, was uns sonst ausfüllt, Bedeutung gibt. Nirgends ist die Hilflosigkeit größer, als wenn wir endlich beieinander sind. Und dann, was dann? Und darum wird an diesem Tag, den der Herr gemacht hat, an diesem Tag des Herrn deutlich, wer wir sind. Eine Woche lang können wir mit dem, was wir tun, uns selbst und einander betrügen. Und eine Woche lang werden wir ja auch das, was wir werden. Aber heil ist das nicht, und wir wissen es. An dem Tag aber, an dem wir dann nichts mehr sind, außer uns selbst, was wir sind, dort mag es geschehen, dass wir verzweifelt angewiesen sind auf diese Schöpfung Gottes. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und an diesem Tag empfängt uns der Satz: Lasst uns frohlocken und fröhlich darinnen sein. Lasst uns frohlocken und seiner uns freuen. Und dann, als hätte er zu viel gesagt und wäre er schon zu weit gegangen, hält er inne und sagt: Ach Herr, hilf doch. Ach Herr, lass wohl gelingen. Freude, Bedarf der Hilfe und muss gelingen. Die kommt nicht einfach so. Die ist ebenfalls eine Schöpfung, eine notwendige, tiefe, ursprüngliche Schöpfung Gottes in uns. Und der Sonntag, der Tag des Herrn, ist der von ihm erschaffene Lebensraum, um die Freude am Leben neu zu entdecken. Und so fasst er Mut und sagt: Gesegnet, wer da kommt, im Namen des Herrn. Das kann ich vielleicht sagen, aber vielleicht nicht jeder von uns. Je nachdem, wem man hier begegnet, Man möchte nicht jedermann hier begegnen, dessen bin ich sicher. Aber hier hat ein Mensch eine Lebensfreude erfahren, die es ihm möglich macht, über seine Angst und Natur hinauszugehen, und während er vorher noch mutig war, mit der Hilfe des Herrn alle Völker zu vertilgen, wagt er es jetzt und sagt: Gesegnet sei, wer da kommt, im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause des Herrn her. Der Herr ist Gott, er leuchte uns. Sie verstehen, dass dieser Sonntag nicht einfach ein Tag der Woche ist, wie er es ist, sondern dass in diesem Tag des Herrn ein Geheimnis verborgen ist, das stärker ist als der Kalender. Ein Tag, den Gott uns erschafft, und es mag in unserem Alltag Augenblicke geben, die uns vorkommen, als würde er jetzt den Tag des Herrn erschaffen. Es gibt solche Schöpfungen in unserem Alltag, die keine 24 Stunden dauern, vielleicht nur eine Viertelstunde. Und wir erleben in ihnen den Tag des Herrn. Das sind nicht die Orte, wo wir mutig bezeugen, dass wir Christen sind. Das sind die Orte, die er in uns zustande bringt. In denen er in uns etwas erschafft, das uns und unser Jetzt unterscheidet von der Natur der 6 Tage. Ihrem Segen und ihrem Fluch, ihrer Schöpfung und ihrem Tod. In diesen Tag hinein und an diesem Tag ist Jesus Christus auferstanden. Der Tag, den der Herr gemacht hat, ist über die Ordnung, über die uralte Ordnung der Schöpfung hinausgegangen. Der Tag der Woche, den wir feiern, ist der erste Tag. Der erste Tag einer neuen Woche. Der erste Tag einer neuen Schöpfung. In der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Darum, denke ich, hat die Freude mit dem Leben, hat die Freude am Leben etwas zu tun mit dem Sterben. Und sie muss etwas zu tun haben mit dem Tod, und alles andere ist Betrug, wenn auch manchmal ein angenehmer. Muss letztlich sich gegen uns wenden, auch wenn zu Zeiten alles in uns danach greift und wir es einfach brauchen. Und doch, wenn unser Leben in seiner Freude am Leben nicht in diesen Tod hinein stirbt und aus diesem Tod Christi heraus aufersteht und lebt, dann hält der Tod uns im Griff, und wenn wir uns noch so oft auffordern, uns zu freuen, dann hält der Tod uns im Griff, auch wenn der Ausdruck unserer Freude am Leben noch so verzweifelt ist. Die Ketten zerreißen, der Panzer zerbricht, nur an dieser Stelle, wo der Mensch staunend sagt: Von dem Herrn ist das gewirkt. Ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag. Möge dies der Tag sein und unser Herz von ihm berührt werden. Zur Freude am Leben. Amen. Lieber Vater, wenn wir dich um die Freude am Leben bitten, dann ist das für uns entscheidend. Denn ohne Freude am Leben verliert unser Leben seinen Sinn. Und wie oft ist die Flamme der Freude ausgelöscht worden, wie eine Kerze im Wind. Und wie sind wir preisgegeben der Dunkelheit und der Kälte. Und wenn die Freude am Leben in uns stirbt, erstirbt unser Leben. Es ist nicht so, lieber Vater, dass wir keine Schmerzen haben wollen. Es ist nur so, dass wir die Freude am Leben gewinnen wollen, um zu leben. Und wir stehen einer Natur gegenüber, in uns selbst und in anderen, in der Gemeinschaft der Familie und unseres Volkes und all der Völker der Welt, einer Natur, die zerstört auch dort, wo sie uns lockt, uns hineinreißt in den Strudel von ohnmächtiger Verantwortung und erschütternder Selbstzerstörung. Lieber Vater, du rufst uns hinein in deinen Tag, der deinen Namen trägt, in einen neuen Tag. Dort hast du deinen Sohn zum Leben erweckt und hast uns Menschen vor Augen geführt, dass das Leben in dir stärker ist als der Tod. Führe uns ein in dieses Geheimnis. Nicht, dass wir es in den Griff bekommen wollten oder könnten, nur, dass wir ihm begegnen und daran werden, auch wenn wir vergehen. Führe uns ein in dieses Geheimnis deiner Freude, all dessen, was du, Gott, für dich selbst tust, dass wir erkennen, was du für dich selbst tust, tust du für uns, weil du für uns bist wie niemand sonst. Gott, unser Vater, erlöse uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, zur Freude am Leben. Amen.